Und wenn du die Evangelien dir mal anschaust, dann wirst du feststellen, die Weihnachtsgeschichte, das, was wir so kennen und auch gerne dann reflektieren, finden wir primär in Lukas. Dann gibt es das, was wir heute Morgen in der Einleitung schon von Ralf gehört haben, in Matthäus. Aber Markus und Johannes erwähnen gar nichts davon. Und ich möchte, dass wir heute den Anfang von Johannes betrachten. Er liefert uns nicht die Ereignisse um die Geburt Jesu, aber er liefert uns die Erklärung dafür. Und so wollen wir Johannes 1, und ich beginne zuerst mit den ersten beiden Versen. Johannes 1, die Verse 1 und 2. Da heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Und wie wir im Titel auch sehen, ich möchte das zeigen als Gottes wachsende Selbstoffenbarung, wie er mehr und mehr kundgetan hat, eben bis hin zu seinem Kommen. Und hier ist quasi einmal diese ganze Reihe dargestellt und angefangen eben mit im Anfang. Oder mit, wenn wir da drüben, Gottes Präexistenz, also dass er schon immer existiert hat. Viele Menschen zweifeln ja heute überhaupt an der Existenz Gottes. Aber die Schrift bezeugt, wie wir gelesen haben, im Anfang war das Wort. Und es erinnert uns sehr stark an den Anfang der Bibel überhaupt. 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Keine Erklärung dafür, das ist einfach der Anfang. Und dieser Anfang war also nicht in einem nebulösen Nichts, sondern in einer intelligenten Person. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Grund, warum Menschen dann häufig so denken, oder warum sie auf nichts kommen, ist, dass sie rückwärts rechnen. Okay? Und das wirst du tatsächlich finden. Zum Beispiel hörst du das von Wissenschaftlern häufiger, dass sie sagen, ja, wir bekommen Licht von irgendeinem Stern da draußen und der ist so und so viele Millionen Lichtjahre entfernt. Und dann muss es ja mindestens diese Zeit gebraucht haben, weil das Licht wir ja jetzt sehen können. Okay? Hier ist die Logik. Und ich illustriere das mal. Sagen wir, du hast ein Kind, ein Junge, 14, 15, 16 Jahre. Okay? Und dieses Kind wächst in dem Jahr 5 Zentimeter. Okay? So, dann ist die Logik zu sagen, okay, das Kind wächst 5 Zentimeter im Jahr. Ist jetzt, sagen wir, 1,60 Meter groß. Ich rechne zurück, dann ist das Kind 32 Jahre alt. Das ist genau die Logik, die Menschen gebrauchen, um zu sagen, so alt ist die Welt. Weil sie sagen, die Welt expandiert jetzt so und so viel, das können wir messen. Oder das Licht bewegt sich im Moment mit dieser Geschwindigkeit und jetzt rechnen wir das einfach rückwärts. Das Problem dabei ist, das Kind kam nicht mit 0 Zentimeter auf die Welt und das Wachstum ist nicht immer gleichmäßig. Ja? Und das Gleiche eben muss man auch bei der Welt in Betracht ziehen. Bei einem Kind ist uns das klar, dass es nicht aus dem Nichts kommt. Und die Welt auch nicht. Und Gott bezeugt und sagt, okay, bevor irgendetwas war, ich bin. Ja? Gottes Präexistenz, Gottes hat immer existiert. Weil es ist für uns schwer vorzustellen, weil wir von allem immer sonst haben, okay, irgendwo gibt es einen Anfang und irgendwo gibt es ein Ende. Wenn Gott sagt, im Anfang schuf Gott oder im Anfang war das Wort bei Gott. Aber das setzt ja voraus, Gott war dann schon gewesen. Er existiert immer, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Damit beginnt es. Gut, dann lesen wir ein wenig weiter Johannes 1, die Verse 3 bis 5. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde gar nichts, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir sehen also als nächstes Gottes Schöpfung. Gott hat in Ewigkeit eingegriffen und Leben geschaffen. Wir haben erst gesehen, okay, Gott hat schon immer existiert und jetzt schafft er das Leben. Weiß jemand, was das Erste war, das Gott nach dem Schöpfungsbericht geschaffen hat? Noch vor der Erde. Als allererstes das Licht. Ja, wir lesen die nächsten Verse in 1. Mose 1, da heißt es, und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Das Licht zeugt also von einem Ursprung. Die Menschen, die genießen das Licht, sie sind froh, wenn es Licht gibt, aber sie lehnen die Quelle ab. Und überall sehen wir, dass Leben nur von Leben kommt und Intelligenz von Intelligenz. Aber einige meinen, irgendwie im Ursprung muss das anders gewesen sein. Menschen blenden das Licht der Offenbarung Gottes aus und tappen im Dunkeln nach dem Ursprung und Sinn des Lebens. Und können sagen, ich habe dieses Licht und das Licht scheint in diese Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht erkannt. Gott hat sich in der Schöpfung offenbart. Haben wir vor ein paar Wochen in Römer 1 gesehen. Aber der Mensch sucht lieber nach einer anderen Erklärung. Und Gott schuf materielles Leben allein durch sein Wort und auch geistliches Leben entsteht allein durch sein Wort. Er sprach, es wurde Licht. Er sprach und die Welt existierte. Er sprach, Sonne, Mond und Sterne existieren. Und er spricht und durch sein Sprechen, durch sein Wort entsteht auch geistliches Leben. Deswegen hat er uns auch dieses aufgeschrieben. Und dieses Wort, was er hier beschreibt, das im Anfang bei Gott war und das Gott war, ist nicht irgendeine imaginäre Kraft, sondern eine Person. Wir lesen ein bisschen weiter hinten in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und man sagt, ich habe schon immer existiert. Und in diese Ewigkeit habe ich jetzt eingegriffen, habe eine Existenz hineingesprochen, eine Schöpfung entstehen lassen. Wie gesagt, wir wollen große Brücke schlagen, aber Gott tut das hier in 18 Versen und das wollen wir jetzt herausgreifen. Fängt an, ganz am Anfang. Gott, der allein existiert hat zu dem Zeitpunkt. Dann zu seiner Schöpfung. Jetzt machen wir einen Riesensprung und gehen einen Vers weiter. Verse 6 bis 8. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Okay. Wir springen jetzt von der Schöpfung bis Johannes dem Täufer oder Gottes Vorläufer, wie er hier auch genannt wird. Er wird vorgestellt als Vorläufer, als der letzte Prophet. In Lukas 16, Vers 16 lesen wir, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Dann sagt er, okay, ich will euch dieses Gottes Wirken vorstellen. Gott, Schöpfung, und dann kam das Gesetz und die Propheten, aber die haben immer darauf hingedeutet, es kommt noch mehr. Und das eben bis hin zu Johannes. Und seine Aufgabe war, den Weg vorzubereiten. Er war der Vorläufer. In Matthäus 3 lesen wir, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Also Johannes kommt und sagt, hier ist mein Auftrag. Wir haben jetzt dieses Ganze, wir haben Gott, der ewig existiert hat, wir haben die Schöpfung Und dann kam ganz viel Offenbarung immer wieder von Gott. Durch die Propheten, durch das Gesetz. Und jetzt komme ich und soll den Weg vorbereiten für den Herrn. Der wird jetzt demnächst kommen. Und sein Reich wird kommen und ich soll das vorbereiten. Und das hat er auch getan. Und er hat auf Christus verwiesen. Wenn du deine Bibel dabei hast und in Johannes 1 aufgeschlagen gelassen hast, dann heißt es in Vers 29, dass Johannes dann Jesus kommen sieht am folgenden Tag, zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Okay. Wir haben Gottes Präexistenz, Gottes Schöpfung, Gottes Vorläufer. Und er sagte: Ich verweise auf den, der da kommt. Siehe das Lamm Gottes, er wird die Sünde der Welt wegnehmen. Und er tat das. Wenn wir zu unserem Text zurückkommen, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glauben. Also ich verweise auf Christus, damit durch das, was er sagt, damit andere Menschen an Christus glauben. Okay. Und dann kommen wir zu den Versen 9 bis 11. Dieses Licht, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommen, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir sehen dann viertens Gottes Selbstoffenbarung. Das wahre Licht selber kam in die Welt. Das Problem jedoch war, die Welt erkannte ihn nicht, haben wir eben gelesen, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Der Schöpfer, dem alles gehörte, wurde abgelehnt. Und das ist genau, warum wir diesen Text aus Lukas 20, nicht 2, in der Bibellese heute Morgen hatten. Weil Gott das genau gesagt hat und Christus das dort genau gesagt hat, zu sagen, Gott hat immer wieder Propheten gesandt, immer wieder Botschafter gesandt, die verkünden sollten, damit die Menschen aufnehmen seine Botschaft. Und zum Schluss sandte er seinen geliebten Sohn. Er sagte, vielleicht werden sie auf ihn hören, wenn uns selber kommt. Also Gott kam zu den Menschen, aber die Menschen laufen weg vor Gott. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an, sie wollten ihn nicht hören. Warum ist das der Fall? Die Menschen wollen von dem Licht nicht überführt werden. Wir haben davon hier die Rede, das Licht, das wahre Licht kam in die Welt. Wir lesen 2 Kapitel später in Johannes 3, ab Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wenn er als dieses wahre Licht kam, dann zeigt das Licht auf, was in der Finsternis ist. Und wenn man aber das verstecken will, dann möchte man das Licht nicht. Ja, vielleicht hast du irgendeine Abseite, wo du sagst, da lassen wir lieber das Licht aus. Ja, dann kriegt keiner mit, wie es dort aussieht. Und das ist genau das Bild, was Gott hier gebraucht und sagte, ich kam als das Licht in die Welt, aber die Menschen wollten nicht sehen, was da ist. Und das ist schon seit Adam und Eva der Fall. Auch sie wollten sich verstecken vor Gott. Aber auch damals hat es nicht funktioniert, sich vor Gott zu verstecken. Denn Gott will nicht, dass wir vor ihm weglaufen, sondern dass wir zu ihm kommen. Und wieder, ich habe das gestern erwähnt, wenn du dabei warst, das ist einer der Gründe, warum er als Kind zu uns kam. vor einem Richter, vor staatlicher Gewalt, da laufen Leute weg, zumindest wenn sie sich schuldig fühlen und denken, die sind vielleicht hinter mir her. Vor einem Baby läuft keiner weg. Und Gott kam, weil er nicht möchte, dass wir vor ihm weglaufen. Ja, er ist der Schöpfer. Ja, er ist der Richter. Aber er möchte uns retten. Und deswegen kam er zu uns, um uns zu retten. Ja, das Licht mag erstmal unangenehm sein. Aber Gott scheint dieses Licht nicht, um uns bloßzustellen, sondern damit wir sehen können, und er möchte uns neu bekleiden. Er möchte uns kleiden in Christi Gerechtigkeit. Aber er sagte, bevor ich dieses tun kann, musst du erkennen, dass du eine Not hast. Und wenn alles zugedeckt ist, dann fällt ja nichts auf. Dann merken wir das nicht. Dann decken wir das alle zu und sagen, ja, ich schaue mich um und sage, die anderen sind auch nicht besser als ich. Mag sein. Aber Gottes Lösung ist nicht, naja, all die anderen Räume sind auch dreckig, dann kann meine auch dreckig sein. Ja? Und er sagte, ich möchte dieses Licht darauf strahlen, damit du erkennst, ich habe ein Problem. Sünde hat mein Leben dreckig gemacht. Und sagen, ich habe das Mittel, um das zu reinigen, um zu vergeben. Er kam nicht zu richten, sondern zu retten. Ja, Gott kann auch anders und er wird seine Autorität durchsetzen. Aber zuerst bietet er seine Gnade an. Und das ist, wo wir hier beim Evangelium sind. Noch einmal, das soll hängen bleiben. Okay? Gott hat immer existiert und in seine Ewigkeit spricht er die Schöpfung hinein. Er schafft die Welt und er sendet immer wieder Boten. Er sucht sich die Propheten heraus, greift sie heraus, die dann auch seine Botschaft weitergeben. Und dann schickt er seinen Vorläufer, schickt Johannes den Täufer zu sagen, okay, macht allen Leuten klar, jetzt kommt nicht nur ein weiterer Bote, jetzt kommt der Herr selber. Und dann offenbart er sich selber und kommt in diese Welt. Und dann lesen wir weiter in den Versen 14 bis 18. In Johannes 1, 14 bis 18. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wir sehen dann auch Gottes Zeugen. Er sagte hier, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Und wer ist das? Wer ist uns und wer ist wir? Johannes schreibt das, aber schreibt das als einer der Jünger Jesu. Und er sagte, als Jünger, die mit Jesus gelebt haben, diese 3 Jahre, wir können bezeugen, dass Jesus die Selbstoffenbarung Gottes ist. Wir können Gott als Geist nicht sehen, aber der eingeborene Sohn, der hat ihn kundgemacht. Ja, Gott ist Geist, deswegen können wir ihn nicht sehen, aber Gott wurde Mensch und deswegen können wir ihn erkennen. Und das ist, was Gott tun wollte, zu sagen, okay, ich will nicht nur über mich berichten durch die Propheten. Ich will nicht nur meine Erwartung darlegen durch das Gesetz, sondern ich möchte, dass ihr mich erkennt. Und ich möchte, dass ihr versöhnt werdet mit mir. Und deswegen sandte er seinen Sohn, dass er selber in die Welt kam. Und im Urtext steht hier sogar nicht der eingeborene Sohn, wie in den meisten Übersetzungen, sondern sogar der eingeborene Gott. Okay? Gott selbst, dieser Gottmensch, hat uns den Unsichtbaren kundgetan. Und Jesus hat das auch selber behauptet. In Johannes 14, Vers 9 spricht er zu Philippus, einem seiner Jünger: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gottes Geist, den Vater, den kann man nicht sehen. Aber wer mich gesehen hat, hat gesehen, wie Gott ist. Ich und der Vater sind eins. Ich bin Gott, sagt Jesus. Und Johannes bezeugt hier, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Zeit, die wir mit Jesus waren, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Nun, wenn du im Alten Testament liest, da siehst du manchmal die Herrlichkeit Gottes. Du siehst die Herrlichkeit Gottes, als er das Gesetz gab am Berg Sinai. Und die Menschen waren so von Furcht erfüllt, dass der Berg rauchte und die Herrlichkeit war da und sie trauten sich überhaupt nicht heran, sie durften nicht herangehen oder sie würden sterben. Sie sahen die Herrlichkeit in der Wüstenwanderung, als Gott sein Volk geführt hat, in der Wolkensäule bei Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Diese Herrlichkeit war dann auf der Bundeslade, als die aufgerichtet wurde. Die Herrlichkeit war im Tempel, als der gebaut wurde. Und es war so, dass selbst die sich geheiligt hatten, die Priester, der Hohepriester, konnten nicht hineingehen, weil Gottes Herrlichkeit da war. Aber dann wird in Hesekiel beschrieben, dass die Herrlichkeit Israel verlassen hat, Jerusalem verlassen hat. Und Hesekiel sieht das in der Vision, wie diese Herrlichkeit vom Allerheiligsten, wo sie war, sich bewegte aus dem Tempel heraus und dann auch aus der Stadt heraus. Und danach war die Herrlichkeit nicht wieder da. Selbst als der Tempel aufgebaut wurde, gibt es keine Beschreibung, dass die Herrlichkeit zurückkam. Sonst immer Bundeslade wird gebaut, Tempel wird gebaut, die Herrlichkeit Gottes war da. Der nächste Tempel wird aufgebaut, aber wird nicht beschrieben, dass die Herrlichkeit einkehrt. Aber es wird gesagt, dass dieser Tempel, der dann gebaut wurde, dass er größere Herrlichkeit sehen wird als der Tempel unter Salomo. Bei Salomo war die Herrlichkeit Gottes gekommen. Auf diesem Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft gebaut wurde, kam die Herrlichkeit nicht. Wie war es dann größere Herrlichkeit? Weil in diesem Tempel Gott selber kam, in Jesus Christus. Auch größere Herrlichkeit kam als nur diese Säule, nur diese Lichterscheinung. Und so kam die Herrlichkeit in Form einer Person. Gottes Herrlichkeit zeigt sich bei Jesus nur selten äußerlich. Gottes Herrlichkeit zeigte sich in seiner Gnade und Wahrheit. Das ist, was er hier beschreibt. Eine Herrlichkeit, sagt er in Vers 14, als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er sagte, wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Wir denken, ja, wie sah das aus? Ging bei Jesus auch ständig so eine Feuersäule, eine Wolkensäule mit ihm? Nein. Aber er sagt trotzdem, wir konnten dieses erkennen. Wir konnten erkennen, dass hier Gottes Herrlichkeit mit ihm war. Aber sie war, dadurch, dass er ständig ging, in Gnade und in Wahrheit. Dort konnten wir Gott erkennen. Was die Jünger überzeugt hat, war nicht Jesu Aussehen, sondern sein Wandel in Gnade und in Wahrheit. Und dann zitiert er in Vers 15 Johannes den Täufer, der sprach, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Da sagst du, naja gut, okay, was soll das? Das ist in der Hinsicht bemerkenswert, dass Johannes älter war, aber er sagte, Jesus war vor mir gewesen. Er war vor ihm gewesen, weil er eben schon immer existiert hatte. Und dieser Jesus, er war er gewesen, Vers 16, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Jesus hat diese Gnade um Gnade, diese überfließende Gnade gewährt. Aber das heißt ja nicht, dass allen automatisch vergeben ist. Gott ist gnädig genug, allen Gnade anzubieten. Und der nächste Vers, Vers 17, erklärt dann, was damit gemeint ist. Nämlich, Gott hat durch Mose das Gesetz gegeben, aber in Christus hat Gott Gnade und Wahrheit verkörpert. Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mose war ein Mittler von Gottes Offenbarung. Er hat etwas von Gott bekommen, das Gesetz, und es ist durch ihn weitergegeben worden. So, es ging nicht um ihn als Person, sondern es ging um den Inhalt, das Gesetz. Das hat er von Gott bekommen, sehr anschaulich auch in den 10 Geboten, in den Steintafeln. Er hat es bekommen und er hat es an Israel weitergegeben. Er sagte, in Christus ist das anders. Der hat nicht nur etwas bekommen, sondern er ist Gnade und Wahrheit. Und er hat nicht etwas gegeben, sondern er hat sich gegeben. Gnade und Wahrheit ist geworden. Und deswegen ist der Glaube nicht ein Inhalt an Lehrzusagen oder an Lehraussagen, sondern es ist ein Vertrauen in eine Person. Gnade und Wahrheit kommt nicht als, das muss ich intellektuell verstehen, sondern es ist in Christus. Viele Lehrer, sie vermitteln eine Lehre, sie vermitteln Inhalt, sie vermitteln, wenn es korrekt ist, Wahrheit, ja, sonst auch Lüge, aber ja, sie vermitteln dieses und sagen, hey, folge diesem, was ich dir sage. Das ist nicht, was Jesus getan hat. Was hat er zu den Jüngern gesagt? Komm und folge mir. Folge der Person. Vertraue mir. Nicht einfach nur einem Inhalt. Er hat immer komplett verkörpert, was er gelehrt hat. Ja, aber es ist dieses Vertrauen in ihn als Person. Sowohl das Gesetz vorher als auch die Gnade und Wahrheit kommen beide von Gott und sind daher ein Gnadengeschenk. Aber das Gesetz gibt nur die Erwartungen, nicht die Kraft oder die Befähigung. Wir haben hier in letzter Zeit den Römerbrief durchgenommen und nach Römer 3, Vers 20 kommt aus Gesetzeswirken oder aus Gesetzeswirken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Alles, was das Vorige aufzeigen konnte, war, wir haben ein Problem. Ja? Weil Gesetze, Regeln, die helfen dir nicht, danach zu leben. Sie sagen dir nur, was du tun sollst und was du lassen sollst. Aber es verändert uns nicht. Aber Christus bringt die Vergebung. Oder so rum, das Gesetz erklärte Gottes Erwartung an uns. Christus erfüllte Gottes Erwartung für uns. Und das ist, was wir verstehen sollen, bei Christi kommen. Wenn wir diesem gedenken. Wir haben Gott von Ewigkeit her immer gewesen. Und dann hat er die Welt geschaffen und uns als Menschen geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben in seinem Ebenbild. Aber der Mensch hat das abgelehnt beim Sündenfall. Und dann hat Gott immer wieder Anweisungen gegeben, zu sagen, geh zurück zur Gemeinschaft mit mir. Hier ist, wie, was ich erwarte. Aber all dieses hat nur aufgezeigt, wie beim Sündenfall auch, wir haben es nicht eingehalten. Okay? Und Gott sagte dann, okay, ich sende einen letzten Vorläufer, um zu sagen, okay, passt auf. Wir hatten die ganze Zeit Ankündigung, jetzt komme ich selber. Er wird den Weg nicht eines Propheten vorbereiten, das ist, was der Islam lehrt, nee, sondern den Weg des Herrn vorbereiten. Gott selber wird kommen und dann kommt er, noch nicht mit Macht und Herrlichkeit, sondern als Kind. Und das ist, was ich möchte, dass wir, wenn wir jetzt an Weihnachten denken, dass wir dieses verstehen und sagen, dieser Gott hatte all diese Offenbarung gegeben und sagte, zum Schluss, weil ich die Menschen eben noch nicht richten will, obwohl sie all meine vorige Offenbarung abgelehnt haben, obwohl sie sich nicht geändert haben, ich werde selber kommen, in der Form meines geliebten Sohnes, um sie mit mir zu versöhnen. Und ich komme nicht, um zu sagen, das und das und das müsst ihr tun, sondern ich komme und erfülle all diese Erwartungen, damit, wenn sie an meinen Sohn glauben, wenn sie ihn annehmen, die Beziehung wiederhergestellt ist, ich ihnen ewiges Leben bei mir schenken kann. Dafür ist Christus gekommen. Das ist, woran wir denken. Gott wird Mensch, um den Menschen mit Gott zu versöhnen. Das ist, was er anbieten möchte. Deswegen kommt er als Kind in die Welt geboren. Und er erfüllt das ganze Leben hindurch Gottes Erwartung. Und auch dieses zu verstehen, genau mit diesen Gottes Erwartung erfüllen, deswegen auch dieses Leben als Kind. Weil theoretisch, jemand musste für uns sterben, um uns mit Gott zu versöhnen. Ja? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jemand musste diesen Tod auf sich nehmen, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Aber wie hätten wir gewusst, dass es diese Person ist, wenn sie sich nicht vorher eindeutig identifiziert worden wäre? Und deswegen hat Jesus gelebt. Sein Leben rettet uns nicht. Sein Leben erfüllt Gottes Erwartungen an uns. Christus hat in seinem ganzen Leben der ohne Sünde war, 2. Korinther 5, ist für uns zur Sünde geworden. Er hat alles komplett erfüllt. Und dann kann er am Kreuz sagen, es ist vollbracht. Alle Erwartungen, die Gott hat, alles, was im Gesetz steht, alles, was ein heiliger Gott erwarten kann, hat Christus erfüllt. Er sagt, ich habe dieses alles vollbracht. Und jetzt gebe ich mein Leben, damit wir diese Fülle bekommen können. Durch Glauben an ihn. Okay. Wir sehen diese Offenbarung, wir sehen diese Steigerung. Gott hat sich in dem Ganzen nicht geändert. Gott war immer gewesen und er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber er hat gehandelt. In die Ewigkeit hinein hat er eingegriffen. Hat die Welt geschaffen, hat den Menschen geschaffen, hat seine Heiligkeit kommuniziert, hat den Vorläufer gesandt und kommt dann selbst in diese Welt. Und hat Jünger mitgenommen, die 3 Jahre Tag und Nacht bei ihm waren und sagen, wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Wenn du 3 Jahre Tag und Nacht bei mir sein würdest, du würdest alles Mögliche sehen, aber nicht immer nur Herrlichkeit. Weil ich bin ein Sünder, genau wie jeder andere auch. Die Jünger waren Tag und Nacht 3 Jahre lang bei Jesus und sagen, wir haben gesehen, nicht nur ab und an, sondern Gottes Herrlichkeit. Und woran war die erkennbar? Immer und zu jedem Augenblick Jesus voller Gnade, voller Wahrheit. Immer. Aber manchmal hat er doch die Pharisäer angeschrien. Manchmal hat er im Tempel die Tische umgestoßen. Er war voller Gnade und voller Wahrheit, auch zu dem Zeitpunkt. Okay? Perfektion ist nicht wie im Buddhismus erwartet, diese absolute Nichtsfühlen von irgendetwas, Maschine sein, die, ja, weiß nicht, nichts tut. Okay? Gott hat uns nicht dafür geschaffen. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist nicht neutral. Er ist nicht gefühlslos. Er hat Gefühle zu uns. Er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er liebt uns. Aber es geht auch andersherum. Wie wir auf ihn reagieren, lässt ihn auch nicht kalt. Wenn wir sagen, okay, war schön, wir hatten Gottesdienst und jetzt können wir die Krippe in die Ecke stellen und jetzt können wir mit dem Leben weitermachen. Mir geht es nicht darum, ob du eine Krippe zu Hause hast und wo du die hinstellst. Darum soll es nicht sein. Aber der Gedanke, tue ich das einfach beiseite oder ist seine Liebe zentral für mich? Und wir haben hier seine Zeugen, die sagen, wir waren da und Jesus immer und ständig ist voller Gnade und Wahrheit. Und wenn du zu ihm kommst, du wirst ihn immer erleben, voller Gnade und Wahrheit. Kein Kompromiss an der Wahrheit. Nicht sagen, naja, okay, war nicht ganz so gewesen, drück mal ein Auge zu. Er scheint das Licht herauf. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht um uns bloßzustellen, sondern um es zu reinigen. Und wenn wir bekennen und sagen, hier habe ich verkehrt reagiert, dann sagt er, ja, das habe ich auch gesehen. Bekenne es und ich reinige es. Und ich werde an dir wirken, und wenn du sein Kind bist, in dir wirken, dass du verändert wirst. Dass es nicht dabei bleibt. Und das ist, was die Jünger erlebt haben. Er war voller Gnade und Wahrheit. Und dieses hier schreibt Johannes. Ja? Okay? Weiß jemand, als er Johannes beruft, er gibt ihm einen Kosenamen war es nicht wirklich, einen Beinamen, ihm und seinem Bruder, das, was sie charakterisiert hat. Sie wurden Boanerges genannt, das übersetzt bedeutet Donnersöhne. Das hatte so wahnsinnig gewesen von ihrer Persönlichkeit her. Das bedeutet nicht lieb und freundlich. Ja. Die hatten ein bisschen Temperament. Und er ist bekannt als Apostel der Liebe. Wie kommt das denn? Sie haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Und das hat sie verändert. Christus möchte nicht nur, dass wir eine Krippe anschauen und unverändert weiterleben. Gott möchte, dass wir bedenken seine Liebe zu uns und von ihm verändert werden, weil er voller Gnade und Wahrheit ist. Das an ihm sehen und dann ihm erlauben, es an uns zu wirken. Und das ist genau, wohin die zwei Verse kommen, die ich übersprungen habe. Verse 12 und 13. Dort heißt es nämlich, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir sehen sechstens Gottes Angebot. Welche Auswirkung hat das dann für uns? Wir haben gesehen hier, Gott wurde Mensch, damit wir Kinder Gottes werden. Denen, die an ihn glauben. Und dann erklärt er Vers 13, das ist nicht abhängig von der Abstammung, von dem Blut oder von der Anstrengung, unserem Willen, sondern von der Annahme, nämlich so viele ihn aufnahmen. Wir müssen erkennen, dass wir ohne Christus geistlich in der Finsternis sitzen und neues Leben brauchen. Und wenn wir das erkannt haben und Jesus vertrauen, dann gibt er uns neues und ewiges Leben. Johannes beschreibt dann das Leben. Wir bleiben bei dieser Einführung hier, Johannes 1, 1 bis 18. Aber am Ende erklärt er uns, warum er das Buch geschrieben hat. Johannes 20, Vers 31. Dieses alles, das Evangelium von Johannes, was er geschrieben hat, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ich schreibe euch dieses, weil wenn ihr dieses glaubt, wenn ihr euer Vertrauen in ihn setzt, dann habt ihr ewiges Leben. Und diese Auswirkung konnte Johannes bezeugen. Konnte er mit seinem Leben bezeugen. Und sein Evangelium ist das, was am spätesten geschrieben wurde, wo er über 60 Jahre alt war, dass die Leute sehen konnten zu sagen, hier, diese Veränderung hat in ihm stattgefunden. Die war nicht nur temporär, sondern die war permanent. Okay. Gott möchte seine Kinder prägen, nicht mit irdischen Reichtümern, sondern mit göttlichen Eigenschaften. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dieses Recht zeigt sich nicht in Reichtum. Johannes, vielleicht noch nicht, als er das geschrieben hat, ein bisschen später, als er Offenbarung schreibt, ist er im Exil auf einer Insel. Er hat nicht viel, aber eigentlich hat er alles. Er ist voller Hoffnung und er ist verändert worden von dieser Gnade und Wahrheit, die er auch hier niedergeschrieben hat. Wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Weil hier Gott selber war, der kam voller Gnade und voller Wahrheit. Wenn wir seine Wahrheit aufnehmen, wird er auch an dir seine Gnade gewähren. Egal wie wir gelebt haben. Egal wie sehr du es vielleicht auch bisher beiseite geschoben hast. Oder auch, dass du vielleicht mit dieser Wahrheit groß geworden bist, aber das lange Jahre ignoriert hast. Vielleicht dich sogar davon abgewandt hast. Er lädt ein. Christus ist gekommen. Wir haben diese Reihenfolge jetzt mehrfach gesehen. Und dann kam diese Selbstoffenbarung Gottes, die größtmögliche Offenbarung, nachdem er immer Propheten und so weiter das Gesetz gesandt hatte, um über sich zu berichten, sagte, okay, ich komme selbst in Form meines Sohnes und ich lasse das über ihn bezeugen durch meine Jünger. Aber ich komme, um den Menschen dieses Angebot zu machen. Dieses Angebot zu machen, in einer Beziehung, in der Versöhnung mit Gott zu sein. Hast du sein Angebot angenommen? Oder lehnst du es weiterhin ab? Die Entscheidung ist deine. Die Folgen auch. Deswegen dieser Zeit daran zu gedenken, sagen, das ist die größtmögliche Offenbarung Gottes. Er kam selber, hat seine Jünger ihn beobachten, sehen, erkennen lassen, Tag und Nacht. Sie haben ihr Leben dafür gegeben, zu bezeugen, ja, hier war Gottes Herrlichkeit. Nicht einfach eine Lichtshow, nicht einfach ein gutes Programm, sondern hier war eine Person, die in seinem Charakter zeigt, Gottes Herrlichkeit. Und er möchte, dass wir dieses erleben und sagen, warte mal, diese Herrlichkeit habe ich nicht in mir. Die Finsternis hat es abgelehnt. Aber wenn ich mich dafür öffne, dann kommt seine Herrlichkeit auch in mein Leben. Vergib mir alles, was ich verkehrt getan habe und tun werde. Und wohnt in mir. Und Gottes Ziel ist dann, dass andere, nicht zu dem gleichen Ausmaß, aber dass sie doch bei uns sehen, Gnade und Wahrheit. Seine Herrlichkeit. Und wir werden nicht Gott. Wir werden es nicht in Perfektion machen. aber Gott in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist, was er sehen möchte. Wenn wir seine Geburt gedenken, dann braucht er nicht irgendwelche besonderen Geschenke. Er sagte, einmal nimm du mein Geschenk an. Nimm die Vergebung an. Und wenn du mir was schenken möchtest, dann lass meine Gnade und meine Wahrheit auch dein Leben reflektieren, damit andere auch Christus erkennen können. Wie Johannes es in Jesu Leben sehen konnte, dass wir als Christen Christus reflektieren. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass die Geburt Jesu, dass das nicht einfach nur ein nettes, niedliches Ereignis irgendwann in der Geschichte war, sondern dass es dein ultimativer Aufruf war zur Umkehr, uns mit dir versöhnen zu lassen. Und Herr, ich bete, wenn jemand hier ist und sagt, naja, ich mache mir über Gott eigentlich nie Gedanken, außer vielleicht im Weihnachten, vielleicht noch Ostern und dann nur einmal kurz so als gute Tat höre ich mir einen Gottesdienst an. Ich bete, dass sie verstehen. Du kommst als das Licht. Und entweder knallen wir die Tür zu und lassen das Licht draußen. Oder wir machen die Tür auf und lassen das Licht herein. Sehen den Dreck in uns, sehen die Sünde in uns. Aber mit deinem Licht reinigst du es und vergibst uns, machst uns neu. Und lässt uns strahlen. Herr, ich bete, dass wir von dieser Hoffnung erfüllt wirklich strahlen, wenn jemand das noch nicht erfahren hat. Herr, dass sie diese Chance zu Weihnachten nutzen und deine Vergebung annehmen. Und wir, die wir das kennen, dass wir es in unserem Leben nicht einfach beiseite schieben und uns mehr der Finsternis der Welt anpassen, sondern dass wir strahlen mit dem Licht deiner Herrlichkeit und du uns mehr und mehr prägst mit deiner Gnade und deiner Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wir wollen als Reaktion darauf noch ein weiteres Lied singen. Lass uns dazu einmal aufstehen und danach werden wir noch Gebetszeit haben.